Es freut mich, dass wir unser Studium, das wir in der letzten Stunde begonnen haben, über den Römerbrief fortsetzen können. Und wir wollen uns kurz erinnern, dass wir in der ersten Stunde versucht haben, einen Überblick zu geben über die Geschichte des Menschen. Bevor man einen Brief verstehen kann, braucht man ein Hintergrundwissen. Das kommt zwar durch die Zeilen im Brief vor, aber wenn man das Hintergrundwissen nicht hat, dann kann man auch nicht wissen, wovon dann der Brief im Einzelnen spricht. Wir haben gesehen, dass es in dieses Universum Gottes einen Aufruhr hineinkam und die Frage gestellt wurde, ist Gottes Gesetz gültig? Muss ein Wesen, das Gott geschaffen hat, von Gott leben, oder kann es die Liebe, die Gerechtigkeit, die Wahrheit aus sich selbst heraus tun? Und da das eine Unmöglichkeit ist, dennoch aber Luzifer und einige Engel, die er davon überzeugen könnte, dass das gehen würde, diesen Weg eingeschlagen haben, hat Gott, auch als er den Menschen schuf, ihm eine Bedingung gegeben zum Leben. Und die Bedingung war, von ihm zu nehmen. Obwohl diese Bedingung ja selbstverständlich ist, wurde sie jetzt dennoch freigestellt. Allerdings unter der Sicherheit, dass wenn man nicht von ihm nimmt, man stirbt. So, deshalb, da der Mensch kein Bedürfnis hat zu sterben, auch keine Gefahr von diesem Baum zu essen. Aber wir haben gesehen, die Schlange versteckt sich oder sie verkleidet sich, Luzifer verkleidet sich als Schlange und durch die Verkleidung beweist er natürlich seinen Charakter. Er weiß, er kann den Menschen nur erreichen, wenn er ihn an seinem Bedürfnis trifft. Aber er hat nichts anzubieten, was der Mensch braucht. Er hat genau das Gegenteil. So muss er das Gegenteil, die Ungerechtigkeit, als Gerechtigkeit verkaufen. Er muss die Lüge als Wahrheit verkaufen. Er muss die Gefangenschaft als Freiheit verkaufen. Er muss die Unsicherheit als Sicherheit verkaufen. Er muss den Krieg als Frieden verkaufen. Er muss das Unwohlsein als Wohlbefinden verkaufen. Er muss Unkenntnis als Erkenntnis verkaufen. Er muss Trauer als Freude verkaufen, weil er weiß, das sind die Bedürfnisse des Menschen. Und so schafft er es tatsächlich, dass die Eva und der Adam ihm und seiner Information vertrauen. Sie hören auf, von Gott zu nehmen und nehmen von der Schlange. Das heißt, sie tun das. Sie denken natürlich, dass sie ihr Bedürfnis dadurch stillen, aber letztendlich zeigt sich, dass sie jetzt nicht mehr Gerechtigkeit tun, nicht mehr Wahrheit tun, nicht mehr Sicherheit aus ihnen herauskommt, sondern Angst, Unfrieden, Gefangenschaft. Und die Lüge? Eine erstaunliche Veränderung hat im Menschen stattgefunden. Er ist sich aber jetzt nicht einmal bewusst, dass er ungerecht handelt, weil er denkt, es ist Gerechtigkeit. So, im Menschen ist ein starker Widerspruch entstanden. Er denkt jetzt, er ist Gott, so wie die Schlange ihm verheißen hat, so wie die Schlange ja auch denkt, sie kann aus sich heraus diese Dinge tun. Und er sieht nicht, dass er letztendlich aus sich heraus nur diese Dinge bringen kann, die er aber letztendlich als das hier verkauft. Das ist ein katastrophaler Zustand, in dem der Mensch ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann er aus diesem Zustand, der ja der Tod ist, herauskommen? Und das ist die Antwort Gottes, der Plan Gottes, den Menschen aus diesem Wirrwarr, aus diesem Durcheinander, das in ihm selbst entstanden ist. Er ist ein Geschöpf, aber denkt, er ist Schöpfer. Er ist ein Wesen, das aus sich selbst nichts heraus tun kann. Und er denkt jetzt, ein Wesen, das aus sich heraus lebt. Der Mensch denkt nicht mehr, er ist abhängig. Er denkt, er ist unabhängig. Und dieses Wirrwarr in uns ist natürlich eine Katastrophe. Wie soll der Mensch hier wieder herauskommen? Dies ist der Erlösungsplan, den wir studieren wollen, weil er wird uns dargestellt im Römerbrief. Es ist die Botschaft des Evangeliums. So, wir wollen uns ein bisschen einen Überblick verschaffen über den Text, den wir finden im Römerbrief. Wir haben 16 Kapitel und wir wollen sie ein wenig aufteilen. Im Kapitel 1 von 1 bis 7, da gibt Paulus eine Zusammenfassung des Evangeliums und die Begrüßung. Von Kapitel 1, 8 bis 15, da spricht Paulus persönliche Worte an die Menschen, an die Gemeinde in Rom. Da äußert er das, seinen Wunsch. Kapitel 1, 16 bis 17, da macht er eine Überleitung zum Thema. Er fängt an, aus den persönlichen Worten gibt es eine Überleitung und dann kommt das Thema. Das wird dargestellt zwischen Kapitel 1, 18 bis 15, 13. Dann ab 15, 14 beginnt erneut persönliche Worte. Er begründet sein Schreiben noch einmal. Und Kapitel 16 ist ein Kapitel, wo er eine lange Begrüßung oder Grüße schickt und er noch einmal das, was er am Anfang gesagt hat, zusammenfasst. So, Paulus und der Römerbrief ist sehr, ich sage jetzt mal, überlegt geschrieben. Es ist nicht etwas, was man meint, er hat es in Eile gemacht, so wie wir bei dem Galaterbrief, als wir ihn studiert haben, es vorfinden, wo er unter einer gewissen Eile steht. Hier versucht er, Schritt für Schritt die Dinge darzustellen. Und so hat sein Brief eine sehr feine und schöne Struktur. Mit was er beginnt, mit dem endet er auch. So, das ist entsprechend dem Gesetz. Dort, wo etwas startet, dort endet es. So, was ist der Beginn und was ist das Ende des Briefes? Wir lesen es hier, wo er sagt, ab Kapitel 1, Vers 1 bis 7, Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, welchen er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in den Heiligen Schrift von seinem Sohn, der geboren ist von dem Samen Davids nach dem Fleisch und kräftiglich erwiesen ein Sohn Gottes nach dem Geist, der da heiliget. Seit der Zeit, da er auferstanden ist von den Toten, Jesus Christus, unser Herr, durch welchen wir haben empfangen Gnade und Apostelamt unter allen Heiden, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter seinem Namen, unter welchen ihr auch seid, die da berufen sind von Jesus Christus. Allen, die zu Rom sind, den Liebsten Gottes und berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So, das ist die Einleitung und die Zusammenfassung. Und wenn wir in das Kapitel 16 gehen, dann finden wir das nochmal in einer anderen Form wiederholt, sodass er klar macht, was er sagen wollte. Er sagt hier, Vers 25 bis 27, Kapitel 16, dem aber, der euch stärken kann, laut meines Evangeliums und Predigt von Jesus Christus, durch welche das Geheimnis offenbart ist, das von der Welt her verschwiegen gewesen ist, nun aber offenbart, euch kundgemacht durch der Propheten Schriften aus Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Demselbigen Gott, der allen weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. So, wir finden hier drei Dinge. Wir sehen den Ursprung des Evangeliums, wir sehen den Inhalt des Evangeliums und wir sehen das Ziel des Evangeliums. Und Paulus kann es in einigen Worten zusammenfassen. Und er fasst es am Anfang zusammen Und er fasst es am Ende zusammen, wo er Ursprung, Inhalt und Ziel deutlich macht. So, das ist sehr schön strukturiert. Schauen wir uns das ein bisschen näher an, damit wir es verstehen. Der Inhalt, der Ursprung, woher kommt das Geheimnis, das jetzt offenbart ist? Es ist die Verheißung in der Heiligen Schrift. Im Alten Testament sagt er hier, durch der Prophetenschriften aus Befehl des ewigen Gottes. Ihr wisst, als Jesus auferstanden war von den Toten, hat er ihnen die Schrift erklärt. Und dann sind ihnen die Augen aufgetan. Bis dahin hatten sie die Schrift. Aber die Dunkelheit, die falschen Lehren hatten sie verdeckt. Und sie konnten sie nicht verstehen. So, das, was verheißen wurde, das, was in der Heiligen Schrift, das von hier von Anfang an, die erste Verheißung in 1. Mose 3,15, es kommt der Same des Weibes, der wirbt, der Schlange den Kopf zu treten. So, der Ursprung des Evangeliums ist aus der Schrift. Und wer hat es getan? Auf den Befehl von wem wurde die Schrift geschrieben? Ist ganz deutlich, aus Befehl des ewigen Gottes. So, wer hat das Evangelium gestiftet? Wer ist der Erfinder des Planes? Gott selbst. Und er hat es niedergeschrieben. Von Anfang an hat er es offenbart. Aber erst als der Inhalt offenbar wurde, und wer ist der Inhalt? Der Inhalt ist der Menschensohn, der Nachkomme Davids, und der Gottessohn, der Nachkomme Gottes. Christus verbindet Gott und den Menschen wieder, der aus dem Trennen durch das Nehmen von der Schlange und nicht mehr Nehmen von Gott, sich von Gott getrennt hatte. So, durch Jesus Christus, er ist der verheißene Same aus 1. Buch Mose 1,15. Und durch die ganze Heilige Schrift findet man immer wieder diese Verheißung, die Verheißung, die Verheißung. Und jetzt ist dieses, was ein Geheimnis war, offenbart. Es ist geschrieben in den Schriften, aber jetzt, wo man sieht, jetzt ist uns auch die Schrift klar geworden. Und was ist das Ziel des Evangeliums? Ganz einfach, unter allen Heiden, und ich habe in Klammern Menschen, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. So, wenn Menschen manchmal den Römerbrief studieren, dann sehen sie nicht, dass Gehorsam und Glaube zusammengehört. Weil der Glaube ist das Nehmen. Oder könnte man sagen, es ist noch die Vorstufe des Nehmens. Der Gehorsam ist der Ausdruck dessen, was ich nehme. So ist der Mensch des Glaubens an Christus, weil darum geht's. Dann wird er die Taten tun, die Gott ihm gegeben hat zu tun. Nehmen wir und vertrauen wir der Lüge, dann kommt auf uns der Gehorsam zum Ungerechtigkeit, zur Unfreiheit hervor. Vertrauen wir Gott, dann kommt aus unserem Leben durch dieses Vertrauen das hervor, was wir von Gott genommen haben, nämlich seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Güte und so weiter. Alles, alle seine Qualitäten. So, lasst uns das schön sehen. Der Gehorsam des Glaubens, das sind die Taten und der Glaube. Und wir werden ja schauen, was ist der Unterschied oder wo liegt es, der Irrtum? Weil der Irrtum liegt natürlich in der sündigen Natur. Und wo liegt die Auseinandersetzung, die Meinungsverschiedenheit im Evangelium? Weil wenn man im Evangelium nicht versteht, drei Dinge. Man muss natürlich das Evangelium verstehen, den Ursprung, den Inhalt und das Ziel. Man muss verstehen den Zustand des Menschen, seinen Aufbau. Was ist möglich, was ist nicht möglich von der Art und Weise, wie er aufgebaut ist. Man muss das Gesetz verstehen. Und diese Natur, die sich verändert hat in uns, was ist fehl an uns? Was stimmt nicht an uns? Was muss weg? Wieso müssen wir zum Gehorsam des Glaubens an Gott kommen, des Glaubens an ihn wieder zurück? So, ja, es gibt eine große Meinungsverschiedenheit unter den Menschen. Und es ist ja auch des bösen Plan, dass man das Evangelium nicht kennt. Aber es gibt nur ein Evangelium. Es gibt nur einen Weg der Erlösung, weil es nur ein Problem im Menschen gibt. Und das kann nur auf eine einzige Art und Weise gelöst werden. So müsste es keine Meinungsverschiedenheiten geben, was das Evangelium anbelangt. Und dennoch gibt es so viele, in Klammer gesagt, Evangelien. Im Wesentlichen gibt es kaum, im Wesentlichen geht es nur darum, kann ich mich selbst erlösen oder kann ich es nicht? Wie muss ich die Erlösung umsetzen oder setzt es Gott um? Das heißt, wo ist der Punkt, der springende Punkt im Evangelium, damit es wirkt und funktioniert? Weil viele Menschen glauben und viele Menschen haben ihre Meinungen. Aber woran erkennt man letztendlich, wo was kommt? Und der Jakobus hat es ja so schön geschrieben und wir werden es ja mehr und mehr studieren. Er sagt hier, Jakobus 2, Vers 14, was hilft's, liebe Brüder, so jemand sagt, er habe den Glauben und hat doch die Werke nicht? Kann auch der Glaube ihn selig machen? So aber ein Bruder oder Schwester bloß wäre und Mangel hätte der tägliche Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihm, Gott berate euch, wärmt euch und sättiget euch, gebet ihnen aber nicht, was des Leibes Not ist. Was hilfe sie das? Das ist ein super Bild, das hier der Jakobus benutzt. Sagt, du redest gute Worte, du ermutigst die Leute, zu Gott zu gehen, aber die brauchen Kleidung. Die haben Mangel an Nahrung. Also auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist der Tod an ihm selber. Aber es möchte jemand sagen, du hast den Glauben und ich habe die Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubest, dass ein einiger Gott ist. Du tust wohl daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot sei? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch die Werke gerecht worden, da er seinen Sohn Isaac auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube mitgewirkt hat an seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen worden. Und ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und ist ein Freund Gottes geheißen. So seht ihr nun, dass der Mensch durch die Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. Desselbigen gleich die Hure Rahab. Ist sie nicht durch die Werke gerecht worden, da sie die Boten aufnahm und ließ sie einen anderen Weg hinaus? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also auch der Glaube ohne Werke ist tot. So, es ist klar, man kann nicht Input und Output voneinander trennen. Das Gesetz lässt es nicht zu. Was reinkommt, kommt auch raus. Deshalb, der Glaube holt rein. Und die Tat zeigt, was er reingeholt hat. So einfach ist es. Aber was meint denn dann die Schrift und der Paulus, dass die Menschen und die Juden versuchten, mit Werken gerecht zu werden? Wo ist die Diskrepanz? Und wenn wir das Wesen des Menschen verstehen, wenn wir verstehen die sündige Natur und wie der Mensch funktioniert, wie der Geist des Menschen funktioniert, dann wissen wir es ganz genau, welches das richtige Evangelium ist welches alleine funktioniert und welches alleine den Menschen zum Ziel bringt. So, wir werden uns darüber ausführlich unterhalten und studieren. Jetzt kommen wir zu den persönlichen Worten. Paulus sagt, am Anfang den Wunsch, also den Wunsch nach Rom zu kommen, und am Ende seines Briefes begründet er nochmal sein Schreiben. Ich lese die Texte nicht, ihr könnt sie selber lesen, ich habe sie hier zusammengefasst. Am Anfang sagt er seinen Wunsch, er verlangt ihn, sie zu sehen. Ja, euch zu sehen. Es verlangt ihn mitzuteilen, etwas an geistlicher Gabe. Es verlangt ihn, sie zu stärken. Es verlangt ihn, zusammen im Glauben gestärkt zu werden. Es verlangt ihn, unter ihnen Frucht zu schaffen, gleich wie unter anderen Heiden. So, da äußert er seine persönlichen Worte und sagt, deshalb will ich zu euch kommen. Aber es hat noch nicht geklappt. Und am Ende des Briefes schreibt er nochmal, warum er geschrieben hat, damit er das noch einmal deutlich macht. Und jetzt sagt er, ich habe dies geschrieben. Warum? Euch zu erinnern. Nicht, dass ihr es nicht wisst, aber euch zu erinnern, um der Gnade willen, die mir von Gott gegeben ist, weil ich ein Lehrer bin. Ich wollte euch erinnern, dass ihr gefestigt seid im Glauben, dass ihr diese Dinge alle versteht, die ich euch jetzt hier dazwischen geschrieben habe. Dass ich ein Diener Christi unter den Heiden sein soll. Ich habe es geschrieben, dass in Rom auch mein Dienst bekannt wird. Weil ich bin ja gerufen, auf der ganzen Welt diesen Dienst zu tun. Ich bin ein Schuldner, hat er gesagt, den Griechen und den Nichtgriechen, den Weisen und den Nichtweisen. So, er sieht sich als ein Priester. Das heißt, er waltet seines Amtes als ein königlicher Priester, wie er das selber beschreibt oder Petrus auch beschreibt, priesterlich zu warten des Evangelium Gottes. Das heißt, er muss diese Tat tun. Er tut es aus einer Pflicht Gott gegenüber, hat er ihnen diesen Brief geschrieben. Und dann sagt er, auf dass die Heiden, das heißt, er erwartet ja, dass dieser Brief unter ihnen gelesen, aber natürlich auch nach außen geht, auf dass die Heiden ein Opfer werden, Gott angenehm geheiligt durch den Heiligen Geist. So, ihr seht, der Paulus kennt die Priestersprache. Und er sagt, ich bin ein Priester und ich will ein Opfer bringen, aber ich will ein heiliges Opfer bringen und ich will die Heiden auf dem Altar bringen. Das heißt, ich will sie zubereiten für den Himmel. So, der Paulus versteht, was es bedeutet, ein priesterliches Amt zu haben. Er kommt und bringt und will die Heiden als ein vollkommenes Opfer darbringen. Ja? Und geheiligt durch den Heiligen Geist. Das heißt, dass sie in den Himmel kommen. Das ist das Opfer. Das ist das Amt, das er waltet. Denn ich wollte nicht wagen, etwas zu reden, wo dasselbe Christus nicht durch mich wirkte. Und jetzt sagt er, ich habe es nicht von mir getan. Die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk, durch Kraft der Zeichen und Wunder, und durch Kraft des Geistes Gottes. Das ist es, was er als Ziel hatte. Und er macht es so deutlich, dass er all das, den Gehorsam der Heiden zu bringen, durch Wort und Werk, er nur durch die Kraft und Zeichen und Wunder des Heiligen Geistes tut. So, da könnte man sich natürlich auch wieder lange Zeit nehmen und sich verlieren in dem, was er sagt. Aber ihr seht, der Inhalt des Evangeliums, der Grund des Evangeliums, der Ursprung des Evangeliums ist immer dabei. Auch in seinen persönlichen Worten ist das Hintergrund. Und auch in der Begründung seines Schreibens sagt er, kommt nicht von mir, ich bin gerufen, ich tue es und weil ich gerufen bin und ich folge ja diesem Ruf, ich tue es ja frei, ich tue es mit Freuden, aber ich tue es auch, weil ich das Amt habe, eines Priesters zu warten, das Evangelium Gottes, dass ich ein heiliges Opfer bringe. Und das heilige Opfer ist, Menschen zubereitet für die Ewigkeit. Die Heiden, dass sie geheiligt würden durch den Heiligen Geist. So, ihr seht, da ist wunderschön, wie er seinen Brief aufgebaut hat von Anfang und wie er ihn beendet. Und dann kommt jetzt die Überleitung zum Thema. Und das ist Verse 16 und 17, die kennen wir, die sind sehr stark bekannt, weil es sagt hier, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, es ist Dynamit. Ja, das ist das Wort Dynamit, es zersprengt die Ketten der Sklaverei. Es macht frei. Es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht. Alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen, weil darin offenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie daran geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und wenn man versteht auch hier die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. In Glauben an wen? An Gott, an Christus, durch seinen Glauben. Aber was ist sichtbar? Die Gerechtigkeit. So, was soll das Evangelium vollbringen? Hier ist der alte Mensch und auf der anderen Seite der neue. Und er muss durch das Evangelium ein neuer Mensch werden. Was bedeutet das? Praktisch. Praktisch gesehen ist der alte Mensch ein ungerechter Mensch. Durch das Evangelium wird er ein Gerechter. Wenn er hier Unrecht tat, tut er hier das Recht. Weil das Evangelium verbindet ihn wieder mit der Kraft Gottes, durch das er nimmt von Gott. Aus einem Sünder wird ein Heiliger. So, das Dynamit des Evangeliums verändert den Menschen. Es verändert ihn. Da geht es nicht nur um einen Glauben, eine Annahme. Das ist das, was das Jakobus sein Punkt ist. Er sagt, es geht doch nicht darum, dass ich etwas annehme. Der Teufel nimmt auch an und weiß, dass es Gott ist. Aber wie viel verändert das sein Wesen? Mit gar nichts. So, der Glaube oder das Evangelium kann aus einem Schuldigen einen Unschuldigen machen. Aus einem Lieblosen, ihr ratet es, ein Liebevoller. Das ist die Kraft des Evangeliums. Aus einem Lügner wird ein Wahrer, das heißt ein Wahrheitssager. Aus einem Gefangenen wird ein Freier. Das ist Realität. Das ist nicht Annahme. Das ist nicht das, was so heute gepredigt wird und sagt, glaube nur, dass du erlöst bist und du bist es. Und der Jakobus und auch der Paulus sagt, die Gerechtigkeit muss doch herauskommen. Die Werke müssen doch passen zum Glauben. Jesus Christus wurde an dem, was er litt, hat er gehorsam gelernt. Und aus ihm kam immer nur das hervor, weil er nur aus dem Glauben zu seinem Vater lebte. Das ist eine Realität, die stattfindet. Das Evangelium ist ein Dynamit. Es macht den Menschen aus einem Gefangenen einen Freien, sonst ist es kein Evangelium. Aus einem Unsicheren einen Sicheren. Aus einem Zänkischen wird ein Friedlicher. Wenn er zänkisch bleibt, dann ist da kein Dynamit drin. Dann zeigt er durch das, was er ist, dass er immer noch ein Gefangener ist und noch nicht durchs Evangelium, welches ja Jesus Christus ist, befreit worden ist. So, Die Traurigen werden fröhliche Menschen. Ein Unweiser wird ein Weiser. Ein Richter, einer, der auf dem Stuhl steht. Wir werden viel reden vom Richten in diesem Brief. Wird ein Demütiger. Er richtet nicht mehr. Er erhebt sich nicht mehr über andere und denkt, er weiß es besser. Aus einem Verdammer wird ein Ermutiger. Du kannst das nie tun. Solche Worte kommen aus ihm nicht mehr hervor, weil das Dynamit des Evangeliums, weil die Kraft des Evangeliums ihn aus einem Verdammer, einem Anschuldiger verändert in einen, der ermutigt. Jede Anschuldigung kommt vom Teufel. Wenn wir unsere Geschwister anschuldigen, zeigen wir nur, dass wir unter seiner Kontrolle sind. Wir müssen verstehen, dass der Mensch aus einem alten Menschen ein neuer Mensch werden muss. Sonst ist das Ganze ein Affentheater. Sonst ist das Ganze ein Fake. Und leider sieht man es, dass das Evangelium, das verkündigt ist, nicht die Kraft hat. Es hat den Anschein eines gottseligen Lebens, aber die Kraft ist nicht da. Und wo die Kraft fehlt, fehlt Christus, da fehlt der Heilige Geist, da kommt nicht das heraus, was in ihm ist. Wenn wir noch anschuldigen, dann sind wir noch nicht, wo wir sein sollen. Wir müssen ein Ermutiger werden, einer, der aus den Fehlern der anderen ihnen aufhilft, nicht einer, der wegstößt. Aus einem Stolzen wird ein Sanftmütiger, aus einem Furchtvollen. Und ich sehe, Furcht ist wirklich eine schlimme Sache und ich kenne sie aus eigener Erfahrung und ich hasse Angst. Und das Evangelium wehrt mich und ändert mich, dass ich ein furchtloser Mensch werde. Ich bin es noch nicht ganz. Ich habe viele Fürchte oder viele Dinge, vor denen ich Angst hatte, überwunden. Aber es gibt noch einiges, das mir immer noch Angst macht. Weil ich immer noch in meinem Herzen Irrtümer habe, die da sind und mich gefangen nehmen. Und ich will diesen Irrtum wegtun. Weil ich weiß, wenn der Irrtum aus meinem Herzen weg ist, wenn der alte Mensch komplett tot ist, habe ich keine Angst mehr. Dann bin ich ein mutiger Mensch aus einem Angstvollen geworden. Aus einem Hoffnungslosen macht das Dynamit des Evangeliums, Jesus Christus, einen völlig Vertrauenden. Ja, weil er ist ja derjenige, der völlig vertraut hat seinem Vater, der unter allen Umständen treu geblieben ist. Aus seinem Leben kam immer nur das hervor. Er hat den alten Menschen auch getragen, aber hat alles gekreuzigt. Es kam nie hervor. Er beweist durch sein eigenes Leben, an wen er geglaubt hat. Wer die Quelle seines Glaubens war, das konnte Christus zeigen in seinem Leben durch seine Taten. So lasst uns klar machen, die Auseinandersetzung, die Meinungsverschiedenheit des Evangeliums ist nicht eine, dass man Werke hat oder nicht Werke hat, sondern eine Frage der Motivation. Da wollen wir noch hinkommen. Aber sie kann nicht eine Kontroverse sein, was die Frucht angeht. Jeder wird das hervorbringen, was er gesät hat. Jeder wird das hervorbringen, wovon er sich orientiert. Keiner kann hervorbringen das, was er nicht irgendwo genommen hat. Der Input und der Output kann man nicht trennen voneinander. Was hineinkommt, kommt auch heraus. Und Es muss was hineinkommen, deshalb muss auch was herauskommen. Das Nehmen und das Geben sind unzertrennlich. Wir nehmen und geben das weiter, was wir aufgenommen haben. Deshalb ist die Meinungsverschiedenheit im Evangelium und die Kontroverse eine Frage des Glaubens, der Motivation. Wir werden es ja noch deutlich machen. Aber ich möchte hier am Anfang schon klar machen, macht das Evangelium keine Veränderung des Menschen? Ist es nur eine Annahme, das heißt, ist nur ein Glaube, der nicht das Wesen des Menschen verändert? Dann ist es kein Evangelium. Dann hat es, wozu soll es dann eine Kraft sein? Wozu brauche ich denn Kraft, wenn ich heute sehe, wie gefangen ich bin von der Tat eines anderen Menschen? Und ich komme nicht raus. Ich sprach diese Tage mit einer Patientin, welche doch in ihrem Verhältnis zu ihren Schwiegereltern, besonders zur Schwiegermutter, Schwierigkeiten hat. Und sie sagt, ich kann ihr nicht verzeihen. Ich kann darüber nicht mehr wegkommen, so wie sie mich beleidigt hat. Das ist Gefangenschaft. Und das zeigt sie in ihrem Körper, weil die Gefangenschaft des Geistes äußert sich durch die Krankheit des Körpers. Und jetzt hat sie eine Not. Und sie erkennt in ihrem Verstand und Willen, dass sie gefangen ist. Sie erkennt auch, es wäre lieber, wenn sie frei wäre und könnte über die Sachen, die die Schwiegermutter getan hat, hinwegkommen. Warum kann sie nicht? Weil in ihrem Herzen die Lüge und der Selbstbetrug wohnt. Aber wenn sie es kann, dann kann sie es durch das Dynamit des Evangeliums. Dann kann sie es durch die Kraft Gottes. Weil dann macht sie eine Erfahrung, die beweist, dass ihr Glaube nicht mehr an der Schwiegermutter hängt, sondern an Gott. Sie sieht nicht, dass ihr Vertrauen und ihr Glaube in die Schwiegermutter ist, dass ihr Gerechtigkeit tut. Und erkennt nicht den Irrtum. Aber wenn sie durch das Evangelium das kann, dann ist sie tatsächlich frei. Dann beweist sie in ihrem Herzen, an ihrem Körper, der gesund wird, dass das Evangelium tatsächlich befreien kann. Kann das Evangelium jemand befreien, der von seinem Vater missbraucht ist, wurde sexuell? Kann das Evangelium befreien, egal durch welche Situation wir gegangen sind? Kann es oder kann es nicht? Oder kommt die Befreiung erst, wenn wir sterben oder nach dem Tode, ja, das heißt bei der Auferstehung? Kommt die Befreiung erst, wenn Jesus kommt, oder muss ich sie jetzt erfahren? Meine Lieben, ich glaube nicht an ein Evangelium des Jenseits. Ich glaube an ein Evangelium, das mich heute und jetzt verändert. Und ich habe die Erfahrung in den letzten 14 Jahren, dass das Evangelium mein Wesen verändert hat. Das, was ich früher nicht konnte, weil ich gefangen war, geht heute durch die Kraft des Evangeliums. Ich bin noch nicht ein völliger Heiliger. Aber ich möchte es eines Tages sein, noch bevor Jesus kommt, noch bevor die Verwandlung des ganzen Wesens kommt, will ich ein neuer Mensch sein. Einer, der durch die Kraft des Evangeliums frei ist. Und jetzt das Thema. Das Thema ist Gottes Gerechtigkeit, seine Rechtsprechung des Gerechten und Verdammung des Gottlosen. Letztendlich ist das Ganze ein Brief, die Abhandlung des Ganzen ist die Gerichtsszene. Das heißt, wir werden sehen, wo Gott ist und wie Paulus das Evangelium vor einem Richter darstellt. Weil letztendlich, wenn es um Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit geht, geht es um Richten, um einen Richterspruch. Und das Evangelium ist der Weg vom Gottlosen zum Gerechten. Und Gott wird es am Ende prüfen, ob das Evangelium sein Werk getan hat. Ob die Kraft zum Ausdruck gekommen ist oder nicht. Und am nächsten Stunde steigen wir ein in das Thema und wollen auch das dann schön aufteilen, dass wir eine klare Struktur haben und Schritt für Schritt, ein für allemal, das ist mein Wunsch, das Evangelium in seiner Einfachheit verstehen. Wenn Paulus es in zwei Sätzen zusammenfassen kann, müssen wir es auch können. Es muss uns fähig machen. Wir müssen in der Lage sein, ganz klar und deutlich zu wissen, was wir glauben. Aber vor allen Dingen muss in unserem Leben hervorkommen der Charakter unseres Gottes. Das führt zu allem Ende aller Meinungsverschiedenheit. Weil was will man sagen, wenn einer Christi Charakter hat? Wie kann man den anschuldigen? Kann man dem etwas vorweisen? Und so werden die Heiligen Gottes sein am Ende der Zeit, von denen Paulus spricht, wir werden es sehen. Sie werden untadlich stehen. Und die Welt wird nichts finden an ihnen. Satan, niemand wird an ihnen etwas finden, das zu beanstanden ist, weil die Kraft des Evangeliums hat sie komplett verändert. Was für ein glorreicher Tag wird das sein, wenn ich in meinem Herzen den letzten Selbstbetrug hatte, die letzte Sünde getan, das letzte Mal dem Einfluss des Bösen gefolgt. Was für ein Tag. Und darauf arbeite ich. Im Glauben. Ich habe keine Beweise, dass es stimmen wird. Aber ich glaube es. Und dieser Glaube wird es schaffen, die Gerechtigkeit Gottes in mir. Nicht nur als Annahme, sondern als Realität. Amen.